Amen, vielen Dank. Als ich den Flyer gelesen hatte, und da ist ja einiges drauf zu lesen, ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich habt ihr ihn auch gesehen, und da dachte ich schon, oha, tolle Fragen, da hätte ich auch gern alle Antworten drauf. Und ich dachte, ey, der Carsten, und sein Team, also tief nachgedacht und rumüberlegt, dann dachte ich schon, gibt Anne Will vielleicht auf so einer Talkshow oder bei Hard aber Fair vielleicht, sind das ja auch Fragen, die man da mit einbringen kann, gibt's darauf Antworten. Und dachte so, ich guck mir einfach mal so an, wer so vor mir sitzt, um einfach mal so zu sehen, welche Fragen brennen unter den Nägeln. Und ich finde das toll, dass es eben diese Zettel gibt. Also Carsten hat es erwähnt, könnt ihr euch gerne nochmal daran beteiligen. Ich bin hier nicht der allwissende Mensch, der jetzt sagt, so ist es jetzt, so ist es. Und das muss jetzt getan werden und das muss gesagt werden. Die Lebenssituationen sind so kompliziert, also bei mir, wenn ich das dann rüberprojiziere in eure Richtung, dann merken wir haben nicht alle Antworten. Auch wenn wir als Christen mutig unterwegs sind, die Bibel haben. Aber selbst beim Bibellesen gibt es genug Fragen, die nach oben kommen, wo man sagt, ich weiß das nicht. Und gerade auch, wenn man mit Leuten unterwegs ist oder Leute begegnet, ich sag mal, die mit beiden Beinen im Leben stehen und man kommt auf diese Ebenen wie Gott oder auch Kirche. Und ich meine, meistens ist die Kirche erstmal das Erste, die einen vor den Latz kriegt, so, und dann, gut, der liebe Gott, ja, das ist dann die Bild-Zeitungs-Schlagzeile, ne? Warum Gott? Je nachdem, welche Naturkatastrophe gerade passiert ist. Und diese Thematik werden wir auch nochmal aufnehmen. Ich glaube, Freitag oder Samstag, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es ist, aber also über das Leid zu reden, das ist heute nicht das Thema. Heute würde ich gerne uns aber mal diesen Fokus nehmen und sagen, wozu ist Kirche eigentlich? Warum ist Gemeinde eigentlich wichtig? Warum ist so ein Zentrum eigentlich nötig? Warum gibt es eigentlich Gemeinde? Und es ist ja so, die Gemeinde und Bodenpersonal kann man nicht auseinanderhalten. Und hier, das ist eine Problematik, würde ich sagen. So, und man kennt das, jedenfalls in Bremen gibt es Gemeinden, die waren mal eins und auf einmal sind es vier. So, und das hing mit dem Bodenpersonal zusammen. So, und das war jetzt nicht ein Wachstumsgeschehen, sondern das war eher ein Teilungsgeschehen. Also das ist sozusagen die Mathematik, ne? Aus eins macht vier, oh, ist ja gut. Wenn wir sagen, aber wir sagen, naja, der Grund war aber ein sehr schmerzvoller Prozess. Und dennoch, wenn wir in die Bibel reinschauen, sehen wir, dass Gemeinde also die Lebensform ist für Christen. Und weltweit ist Gemeinde, also in Kirchen, also lokal sichtbar, nicht immer so groß, sondern auch klein, aber sind eben Netzwerke von Christen, die sich zusammentun und die gemeinsam unterwegs sind. Und das ist das Besondere. Und weil die Gemeinde hat so viele Filialen, weltweit in jedem Land dieser Erde gibt es Gemeinde. Das ist ein wahnsinniges Netzwerk. Wenn man jetzt auf Deutschland mal guckt, also, und du kommst jetzt durch die Ortschaften, also ich weiß jetzt, wo Forthausen ist, ne? Habe ich jetzt gelernt. Und ich weiß auch, dass in Dabringhausen es auch mehrere Gemeinden gibt, obwohl Dabringhausen, sag ich mal, sonst nicht unbedingt so bekannt ist. So, also ich weiß, jemand jetzt das zweite Mal hier, habe ich jetzt gerade auch gelernt heute Abend. Ich habe dann darüber nachgedacht, ja, stimmt, wir haben noch Kuchen gegessen, hier Tortenschlachten gehabt und so weiter. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Aber Gemeinde ist überall. Wenn du mit dem Zug durch Deutschland fährst, immer in den kleinen Ortschaften, ist irgendwo ein Kirchturm. So. Also die Megachurches, weiß nicht, ob ihr das kennt, Hillsong oder ICF meinetwegen, die sind nicht in den Dörfern unterwegs. Die gehen in die Metropole. So, ist ja auch okay, super. So. Aber das Netzwerk, ich sag mal, es gibt ein riesiges Netzwerk an Gemeinden, an Kirche. So, wie gut ist das denn? Warum ist das denn eigentlich da? Und es gibt sozusagen, die Gemeinde ist dazu da, ich sag mal, die großen fünf Bedrohungen, die uns Menschen in Not bringen, zu begegnen. Das eine ist die spirituelle Leere. Das heißt also, wir merken, wir bestehen nicht nur aus Fleisch und Blut. Klar, je älter man wird, umso glücklicher bist du, wenn du morgens ohne Schmerzen aufstehen kannst. Und dann gibt es ein paar Pillen vielleicht. Und meine Eltern sind 90 Jahre alt, also da stehen die ganzen Batterien, so, die du dann erstmal einwerfen musst, damit du in Gang kommst. Ne? Aber klar, 90 Jahre ist ja auch schon ein stattliches Alter. Aber wir merken, wir bestehen aus mehr. Es gibt die Seele. Es gibt das Innerste. Psalm 139 spricht davon, Gott hat mich in meinem Inneren geschaffen. Das muss Menschen gesagt werden, dass es die Seele gibt und dass diese Seele ewig leben wird. Das heißt, der Körper zerfällt, das siehst du jeden Morgen im Spiegel, also manche noch nicht so, aber ich bin in einem Alter und manche von euch auch schon, wir verstehen uns, ne? Wir merken, der äußere Mensch nimmt ab. So. Aber Gottes Wort sagt, der Innere wird stärker. Das heißt, es gibt eine Pflege für den inneren Menschen. Wer gibt uns Pflegetipps für den inneren Menschen? Die Kirche, also das ist jetzt immer ein bisschen statisch gesagt, aber das ist Gottes Wort, hilft uns da. Gott öffnet uns die Augen. Gott gibt uns Informationen in seinem Wort, die uns helfen, gesund zu leben. Und zwar auch innerlich gesund zu leben. Also diese spirituelle Lehre, wir bestehen nicht nur aus Fleisch und Blut. Und das ist etwas, was Kirche anspricht, ansprechen sollte, wenn sie richtig funktioniert. Da aber die Kirche aus dem Bodenpersonal besteht, also aus uns, dann wissen wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, so gut sind wir auch nicht so gut drauf. Wir haben auch Tage, da ist es nicht so gut. Und dann sind wieder Tage, das ist besser. Und wir müssen lernen, miteinander umzugehen. Wir müssen lernen, wir leben in Vergebung. Jemand meint manchmal, wenn ich in die Gemeinde gehe, dann bin ich im gelobten Land. So, und wenn du das dem Pastor sagst, ey, der eine sagt, ihr seid das gelobte Land, dann sagt er, oh, forget it. In dem Moment, wo Menschen zusammenkommen, muss gearbeitet werden. Das ist so. Und das ist etwas, was ein wichtiger Punkt ist. Also es geht um die Seele, die Pflege der Seele. Das zweite, die zweite Bedrohung, mit der Menschen wieder zu tun, ist der Egoismus. Also Geiz ist geil, war ja mal so ein richtiger Slogan. Der Egoismus ist etwas, was Menschen kaputt macht. So, also Gemeinde ist dazu da, auch an dem Punkt Antworten zu geben und zu sagen, Großzügigkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Die wollen wir lernen, die brauchen wir Menschen. Und Jesus ist gekommen und zeigt uns das, weil er hat sich gegeben, ganz am Ende, das größte Geschenk, aber er sagt, wie wichtig Großzügigkeit ist. Und Großzügigkeit im Kleinen, Großzügigkeit im Großen. Der Egoismus ist das, was uns letztendlich kaputt macht. Und das ist wichtig, dass Gemeinde da ist und sagt, nein, wir leben nicht egoistisch, sondern wir bringen uns zusammen. Wir bringen unsere Gaben zusammen, wir bringen unser Geld zusammen, wir wollen etwas bewegen, wir wollen etwas Gutes tun. Und zwar für andere. Nicht ich stehe im Mittelpunkt. Und Gott soll uns die Kraft geben, deswegen ist die Kombination wichtig. Wir brauchen die Kraftquelle, damit wir gegen den Egoismus angehen. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Und das stellt sich immer ein bisschen unterschiedlich dar. Ich weiß nicht, wie egoistisch du so bist in manchen Bereichen. So, also wir sagen ja manchmal, das habe ich mir verdient. So, ach so, hast du dir verdient. Was denn? So, und auf einmal merken wir, oh, es wurde mir eigentlich geschenkt. Ja. Also wir merken, hier sind wir Menschen, brauchen wir Korrektur. Und wenn jeder nur sein Ding machen würde, würde es uns schlecht gehen. Es wäre nicht gut. Und Gemeinde soll das leben. Ein Miteinander von Großzügigkeit. Die dritte größte Bedrohung ist Armut. Es ist interessant. Es wird immer arme Menschen geben. Immer. Das kriegen wir nie in den Griff. Der Sozialismus versucht das, Kommunismus hat es auch versucht, aber es wird immer arme Menschen geben. Manchmal glaube ich, dass Gott uns manchmal bewusst arme Menschen in den Weg stellt, um meine Großzügigkeit zu testen. Ich habe mal eine Andacht gehalten, die hat mich 350 Euro gekostet. Ich saß in so einem kirchlichen Gremium, 30 Menschen da, die in der Kirche arbeiteten, Pastoren, Kirchenleiter, Oberkirchenräte, halte eine Andacht über Barmherzigkeit, benutzt schöne Worte, streng mich an, dass es auch gut ankommt und so. Ne? Also es ist ja immer so ein bisschen so wie die, wie eine Arena, so, ne? Und erzähl, wie wichtig es ist, dass wir barmherzig sind und zitiere noch die Bergpredigt und großzügig und so weiter. So, man sagt dann tschüss, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich gehe in mein Leithaus rein, fahre über die Weser rüber, gehe ins Leithaus, klingelt es an der Tür. Ah, steht Johann da. Johann ist Rumäne, lebt auf der Straße. Und ab und zu klingelt er mal. Und er sagt, Johannes, ich muss nach Hause fahren, nach Rumänien. Meine Mutter ist krank. Und ich muss meinen Pass erneuern. Und ich brauche 350 Euro. Natürlich sagt man, bist du verrückt? Du spinnst so. Ich gebe dir 5 Euro, da kannst du schon fröhlich sein. Ne? Und da hatte ich aber gerade über diese, ich dachte, warum muss der jetzt klingeln? Und ich dachte mir, also ist das jetzt, also welche Challenge ist das jetzt? Natürlich, du denkst doch jetzt, also die Hälfte von euch denkt jetzt, ey, wenn ich dem 350 Euro gebe, sag mal, wie blöd ist das denn? Der macht damit sonst was. So denken wir ja sofort. Ich sag, Mann, wie soll ich das meiner Frau erzählen? Habe ich auch schon gleich gedacht. Ne? Ich sag, was sollen wir denn jetzt machen? So, dann habe ich gesagt, pass auf, und dann haben wir einen Deal gemacht. Und er hat das Geld bekommen. Er ist nach Rumänien gefahren. Ich dachte, ich sehe ihn nie wieder, aber er kam wieder mit dem Pass und seiner Mutter ging es auch besser und so weiter. Bei der nächsten Andacht, die ich dann in dem Gremium zu halten hatte, habe ich gesagt, die letzte Andacht hat mich 350 Euro gekostet. Da haben wir alle geguckt, was? So. Ich überlege jetzt, was ich jetzt wirklich sage. Ja. Verstehen wir, wenn wir als Christen unterwegs sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und sagen, ja, wir wollen das ja so machen, wie Jesus das auch gemacht hat, dann wird er uns in Situationen stellen, wo wir Dinge verbessern können mit dem, was ich habe und nicht auf andere zeigen. Natürlich, die Kirche hat diakonische Werke, hat Krankenhäuser, hat Hospize, Kindergärten und so weiter. Also eine große Maschine, um Menschen Gutes zu tun. So. Und wenn mir jemand sagt, Kirche brauche ich nicht, dann sage ich, okay, warte mal. Warst du schon mal im Krankenhaus? Ja, hier im Diakonissenkrankenhaus. Oh, sage ich. Ist von der Kirche. Ach so. Und dann entstehen so diese Gespräche. Ach, das Seniorenheim, so und so. Ja, ist auch eine kirchliche Einrichtung. Ach so. Und deine Enkel, wo gehen die hin? Ja, die gehen hier in den St. Markus Kindergarten. Oh. Also so schlecht ist Kirche wohl doch nicht. Und dann merken wir, das ist einfach, man sagt das so. Man sucht auch Schuldige an der Stelle. Natürlich, nochmal, das Bodenpersonal kann nicht richtig, ich weiß nicht, ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, ich gehe nie wieder in einer Kirche gewesen, meinen Fuß in die Kirche gesetzt, nach meiner Konfirmation. Der Pastor damals hat mich fertig gemacht, weil ich nur ein einfaches Kleid anhatte, was nicht feierlich genug war. Das hat sie verletzt. Sie hatte eine Familie, die konnte das nicht leisten. Und das Bodenpersonal hat völlig versagt. Und das ist tragisch. Dennoch, sag ich mal, ist es die Idee von Jesus gewesen, dass wir, dass Christen zusammenbleiben, um etwas zu bewegen, um Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Wann das begann, am Sonntag predige ich über dieses Thema. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht da um Frieden und Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist die große Klammer, in der wir als Christen unterwegs sind. Armut ist nicht nur finanzielle Armut, es gibt ja auch die moderne Sklaverei zum Beispiel. Ich weiß nicht, das wisst ihr. Im Prinzip kannst du nur einen Fehler machen, wenn du irgendwelche Klamotten im Billigladen kaufst. Oder wir wissen, dass es Arbeitssklaven gibt weltweit. Über 80 Millionen Menschen leben in Sklaverei. Viele Kinder dabei. Familien, die dann nie rauskommen werden. Auch dagegen steht Kirche auf. Und zwar jetzt, ich will nicht immer nur mit Kirche, evangelisch, katholisch, wie auch immer. Nein, Christen stehen auf gegen moderne Sklaverei. Meine Tochter selber hat 8 Jahre zu einer NGO gearbeitet, International Justice Mission, IJM, IJM. Es ist wahnsinnig tragisch, was weltweit passiert unter diesem Thema. Was tun wir dagegen? Als Christen stehen wir dagegen auf. Als Christen tun wir uns zusammen, um etwas dagegen zu tun. Kirche, wenn man das überlegt, okay, was ist jetzt Kirche? Sind es jetzt die 20 Millionen in der evangelischen Kirche oder die 20 Millionen in der katholischen Kirche? Dann gibt es noch ein paar noch tausend in der Freikirche. Ich glaube, Baptisten gibt es 75.000 ungefähr, 75.000 Mitglieder deutschlandweit. In Bremen gibt es 160.000 evangelische Mitglieder, so, die aber nicht alle in die Kirche gehen, aber immerhin versorgt werden, kirchlicherseits. Also das sind so die Dimensionen, einfach mal nur, dass man mal so ein bisschen weiß, ist kein Gamechanger in dem Sinne, aber ich will nur sagen, Kirche ist ein großer Apparat, der auch viel Gutes tut, aber wo es absolut auch menschelt. Und Carsten hat die Stichworte schon genannt. Die größte Kirchenaustrittswelle in der evangelischen und katholischen Kirche hat ein Bischof verursacht, und zwar der Typ aus Limburg, der sich eine goldene Badewanne da reinbauen lassen hat. Erinnert ihr euch? Ging durch die Presse, vor ein paar Jahren war das. Das war die größte Kirchenaustrittswelle, die das verursacht hat. Also ein Millionenschaden, so, weil die Kirche so viele Filialen, ich habe es ja gerade gesagt, also du könntest ja sagen, stell dir vor, Darbinghausen hätte 10 McDonalds. Da würde man sagen, was? Spinnen die? Hier in Darbinghausen? 10 McDonalds? Was soll das denn? Ja, vielleicht in den 50er Jahren, also bei den Kirchen war das, in den 50er Jahren war das alles voll. Und jetzt denkst du dir, ja, 10 McDonalds in Forthausen. Das wäre Wahnsinn. Wie blöd ist das denn? So. Ja, die waren aber alle voll am Start. Kirchen waren so. Kirchen waren voll am Start, 50er Jahre. So. In Bremen waren 500.000 Mitglieder in den 50er Jahren. Also die ganze Stadt, 98% waren Kirchenmitglieder. Für in den 60 Gemeinden. So. Jetzt wird es so, es sind 58 Gemeinden und 160.000 Mitglieder. Jetzt kannst du überlegen, das verschiebt sich, das geht nicht. Das heißt, es müssen Gemeinden geschlossen werden. Das ist so die Situation in meiner Firma, Evangelische Kirche. Ne? Baptisten, weiß ich nicht, kenne ich mich zu wenig aus. Wir haben 4 Baptistengemeinden in Bremen. Die gehen auch so lala. Eine hat 300 Mitglieder, die anderen haben 50, die anderen haben 30, die anderen haben 70. So. Die Zahlen sollen uns gar nicht jetzt beschäftigen. Die Frage ist, wozu sind wir da? Das ist die Frage. Wozu ist jetzt so ein Gebäude hier? Wozu ist das da? So. Im Kontext von der großen Dimension Reich Gottes zu bauen auf Erde, sich um die Seele von Menschen zu kümmern, dem Egoismus etwas gegenzuhalten und zu sagen, nein, wir leben so nicht, wir halten zusammen. gegen die Armut, gegen Krankheit. Das ist interessant, Jesus hat eine Menge Menschen gesund gemacht. Christen haben das umgesetzt im Gesundheitssystem. Ganz interessant, dass gerade auch in Ländern, wo eben das Gesundheitssystem nicht so gut organisiert ist wie hier in Deutschland. In Deutschland ist es ein Premium-System. Wenn du woanders unterwegs bist, selbst auch in westlichen Ländern, merkst du, Kirche ist da ganz stark involviert, auch im Gesundheitssystem. Auch im Bereich, vierter Punkt, Analphabetismus, fünfter Punkt, also Bildung, auch im Bildungsbereich, gerade was Schulen und Universitäten angehen. Also das sind sozusagen diese großen fünf Bedrohungen, wo Kirche wichtig ist. Also sollte man mal wieder irgendwo beim Abschlag mit irgendjemand reden und sagen, geh mir weg mit Kirche, dann würde man, ich würde dann zurückfragen und sagen, okay, hast du schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht? Ne? So, dann würde man ja zurückfragen, man kommt ja ins Gespräch dann. Und Bildung versteht jeder, wie wichtig das ist. Krankheit weiß auch jeder, dass es gut ist, eine Behandlung zu bekommen. Das weiß jeder. Die Sache mit der Armut, Großzügigkeit, ist ein wichtiger Wert. So, für uns Christen, das ist eine Challenge. Bekehrung am Portemonnaie ist ein großes Thema. Ist nicht einfach. Man ist in Gefahr, also Jesus sagt das mehrfach, er sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, nur entweder Gott oder dem Geld. Ja. Und wir merken, hier sind Dinge, die fordern mich heraus. Und da geht es mir mal besser mit und mal ein bisschen schlechter. Also von daher sind das Punkte, die ich sag mal, Kirche, die Gemeinde, ich nenne es jetzt mal Gemeinde, ansprechen und die uns helfen sollen, anderen Menschen zu helfen. Natürlich, was treibt uns eigentlich? Welches Motiv ist das? Und da kommt Gott ins Spiel hier. Bleib mir weg mit Gott. Ich sage, die Liebe Gottes ist das große Programm. Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist ein Satz, der kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, wenn er dich richtig erwischt. Gott liebt dich. Die Liebe Gottes ist ein, ich sag mal, das ist so eine positive Botschaft, die wir weitergeben können. Den Plan für das Leben, wenn man sagt, Moment mal, wir haben mit Leuten gesprochen in Bremen, auf der Straße, wir haben was mit Gemeinden zusammen gemacht, die sind zu zweit losgegangen und haben Leute angesprochen und haben gesagt, hallo, wir kommen von XY, wir haben eine gute Nachricht, Gott liebt sie und einen guten Plan für ihr Leben. So, und haben einfach auf die Reaktion gewartet der Leute. Und da haben die alles erlebt. Die haben vom brauche ich nicht, Ablehnung bis hin zu, oh, das hat mir noch nie jemand gesagt, wie kann ich diesen Gott kennenlernen? Also eine große Offenheit. Es war ein Mix. Und wir haben gemerkt, dass dieser Zuspruch, der vielleicht für uns als Christen, ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon als Christ unterwegs bist, oder vielleicht bist du auch ganz frisch dabei, oder überlegst, Christ zu werden, zu verstehen, dass Gott mich liebt. Dass Gott mich liebt. Die Liebe Gottes ist das größte Geschenk, das in unser Leben hineingesprochen werden kann. Und die so sichtbar wird in Jesus. Und deswegen reden wir auch immer wieder gern von Jesus. Und wir merken, dass dieser Kontakt, dieses Momentum, etwas ist, da geht es nicht nur um nett und freundlich sein. So, ich sag mal, Kaffee kochen können andere auch gut, andere Vereine. Und einen Raum schön gestalten, machen andere auch. Sondern wir gehen auch noch in die Vertikale. Wir sagen, dieser Gott will etwas mit deinem Leben zu tun haben. Und da wird es auf einmal persönlich. Und plötzlich spürst du, dass jetzt ein Moment da ist, wo ich was erzählen könnte. Und dann wissen wir oft nicht was. Was soll ich jetzt sagen? So, dann kannst du nicht mal Carsten Gosse anrufen, oder dem Pastor, weiß nicht, welcher Gemeinde du bist, und sagen, ja, der redet da mit dir. Nein, sondern wir können selber, und das ist das Training, ich sag mal, von auch Gemeinde, wie können wir vom Glauben erzählen? Wie kann ich meine Geschichte erzählen, dass ich diesem Gott vertraue sogar? Dass ich diesem Gott folge, dass ich sein Buch, und das ist sozusagen das Master-Tool, dass wir hier merken, hier ist jemand, der geht tiefer und der berührt mein Herz. Und da sind wir so wieder bei unserem Innersten. Weil das ist die Kommunikationszentrale und die hat jeder Mensch. Das heißt, wir können etwas hineinsprechen in das Herz von Menschen. Worte Gottes und der Heilige Geist setzt sich auf meine Worte und wir nennen das, legen einen Samenkorn in das Herz einer Person. Es kann sein, dass du wirst diese Person vielleicht gar nicht mehr treffen. Ich stand neulich an der Kasse, bei uns hieß das Marktkauf, weiß nicht, ob das hier auch gibt. Also ich war wirklich überrascht, dass ihr Aldi Süd habt und Aldi Nord. Also das ist schon Monopol hier. Also ich dachte, Süd, Aldi Süd. Dachte, ich bin in Süddeutschland, dachte ich, krass. So weit weg aus Bremen. Aber das ist schon, also ich habe noch keine Stadt gesehen, Aldi Süd, und dann fahren wir hier wieder dann Aldi Nord. Ich dachte, wow. Vor mir eine Frau mit zwei Kindern kämpfte an der Kasse, die Kinder wollten dies, die Kinder wollten das, Kinder 6, 7 Jahre alt. Und die hatte ihren Wagen voll, legte ihn auf den Platz und das ist dieses typische Bild, so, kennt ihr alle. Und dann fährst du da und dann ziehen die Kassiererin alles durch einen Scanner, sie packt es ein, holt die Karte raus. Ging die Karte nicht. Oh, sagte, was? Nee, die Karte geht nicht, sagt die Kassiererin. Da merkte ich, wie die total nervös wurde und guckte nach unten und hinter mir dann so, geht das auch mal weiter da? Also solche Leute gibt's in Bremen nur, nicht bei euch wahrscheinlich. Und dann denke ich, okay, und dann die Kinder wurden unruhig. Sie sagte, bitte versuchen Sie noch einmal. Und dann sagte sie, ging nicht, und dann sagte sie, okay, ich versuche das zu klären. Ich komme gleich wieder. Ich versuche das. Und ich merkte, die war völlig durcheinander. Und dann habe ich gesagt, darf ich ihr das bezahlen? Ich hatte plötzlich den Impuls innerlich, ich zahle jetzt. Und dieser Gedanke, manchmal haben wir diese Gedanken, so, wenn wir als Christen irgendwie unterwegs sind, kommen in eine Situation, manchmal hast du einen Gedanken und dann denkst du, das ist ein bisschen abgefahren, der Gedanke jetzt. Und du hast ungefähr 15 bis 20 Sekunden Zeit zu entscheiden, ich hatte weniger, vielleicht 10 Sekunden Zeit zu entscheiden, folge ich dem Gedanken oder kommen Bedenken. So, macht man doch nicht. Du weißt ja gar nicht, wie viel das ist. Selber schuld. So, und ich hatte dann die Entscheidung, hab gesagt, okay, ich mach das. Ich zahle. Die Frau guckt mich an. Die Kassiererin guckt mich an. Meinen Sie das ernst? Ich sag, ja, so. Da hol meine Karte raus. Piep, piep. So. Die Frau brach in Tränen aus. Ich sage, ey, alles gut. Die Kinder weinten, die Frau weinte. Ich sage, bitte, alles gut. Ich musste meine Sachen rund vom Band runter. Die Schlange wurde mal länger. Und ich sage nur, alles Gute, Gottes Segen. Alles ist gut. Und dann fuhr die weg. Ich musste meine Sachen, ich habe dann die noch versucht, sie noch zu suchen. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich hätte mit ihr gern geredet. Hätte gesagt, alles ist gut, so und so, hätte ihr geholfen. Vielleicht, was war das Problem? Keine Ahnung. Es war ein kleines Moment. Und ich konnte nicht ihr die 4 geistlichen Gesetze erklären. Kennt ihr die? So, Gott liebt dich, hat einen guten Plan für dein Leben und wir sind alle nicht in Ordnung und Jesus kam und für Schuld gestorben und willst du Jesus in dein Leben einladen, willst du Christ werden? So. Es war nur ein Momentum von Freundlichkeit, von Großzügigkeit, vielleicht von Segen, Gottes Segen. Mehr nicht. Wir sind 30 Leute, so in Dabringhausen einkaufen gehen. Ich weiß gar nicht, wo man hier einkauft. Aldi Süd, Aldi Nord. Ich weiß nicht, ob die sich streiten auch oder wie auch immer. Was deine Favoriten sind. Nur mal vom Gedanken her. Nur mal jetzt mal einfach schräg gedacht. Verschiede. Freundlichkeit. Barmherzigkeit. Großzügigkeit. Ohne jetzt zu denken, okay, wie fülle ich jetzt hier meine Gemeinde? Wie kriegen wir hier die Bude wieder voll? Früher war alles besser. Sondern einfach nur, wir tanken hier auf und sagen, okay, das ist nicht meine DNA. Ich will nicht großzügig sein, ich will eigentlich nur für mich. Und Mann, das waren 120 Euro. Das geht doch nicht. Und dann sage ich immer, ist doch nur Geld. Ist doch nur Geld. Klar, wenn du knapp bei Kasse bist, kannst du es dir auch sagen. Dann gibt es andere Wege, freundlich zu sein. Aber allein diese Ausstrahlung, dieser Move. Und dann merken wir, plötzlich liegt das in meiner Hand. Ich kann auf den Bischof mit der goldenen Badewanne natürlich zeigen und sagen, ja, das ist echt ein Idiot gewesen. Aber ich will das runterbrechen in mein Leben hinein. Und das ist die Frage. Wenn wir unterwegs sind mit auch diesem Wort Gottes, und da heißt es ja, gibt es diese Stelle in Hebräer 4, heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer, ne, wie eine Klinge, wie ein beidseitig geschliffenes Schwert, ne, und es dringt bis tief in unser Innerstes. Wir merken, Gottes Wort hat Kraft. Und wir merken, wie wir das brauchen, als Lebenswort und auch Menschen in deiner Umgebung brauchen das. Jetzt ist ja zum Beispiel der Dezember, steht vor der Tür. So, der Dezember ist ein Draußenmonat, also Glühwein trinken draußen, ne? So, draußen schön gestalten, bunt flackern und so weiter und so weiter. Stockbrot braten, also. Menschen sind sehr sensibel für Freundlichkeit, weil es ist einfach Advent und Weihnachten, das ist eine gute Zeit, eine tolle Möglichkeit. Auch Dinge auszusehen, Freundlichkeit auszusehen. So. Und nicht unbedingt die Kirche oder die Baptistengemeinde oder ich weiß jetzt nicht, welche Gemeinden es hier so gibt oder so, sondern dass man einfach sagt, ey, wir sind als Christen und wenn Gott auf Dabringhausen guckt, ich weiß nicht, wie viele Christen er da sieht, vielleicht sind da 1000 Christen, 1500 Christen. Gott ist egal, in welcher Gemeinde die sitzen, ist ihm völlig egal. Das sind seine Kinder und für die sorgt er. Was ihm nicht egal ist, ist, dass wir die Frucht seines Geistes wachsen lassen. Freundlichkeit, Liebe, Frieden, Geduld, Langmut. Das wünscht er sich. Also daran schraubt er und die vielleicht auch die Gemeindeleitung hier und wünscht sich gerne, dass wir das in den Griff kriegen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lange du Christ bist. So. Ich meine, wie lange braucht es, dass man barmherzig wird? 10 Jahre? 15 Jahre? 5 Jahre? Also, versteht ihr? Was ich feststelle ist, ich muss mich immer wieder justieren. Das merke ich. Und da brauche ich Gemeinde. Da brauche ich Gemeinde. Die diese Challenges meiner Seele, die Herausforderungen, die sozusagen die Gravitation zu raffen und selber, und nicht großzügig und nicht den anderen sehen und eher denken, ich kenne den nicht, wer weiß, was der macht, sondern mich dagegen zu stellen. Wofür steht Kirche? Was ist der Markenkern von Kirche? Das ist immer das, was man gerne fragt. Was ist der Markenkern? So. Und da habt ihr schon, da vorne steht um die Ecke so ein kleines Kreuz, ein Holzkreuz. Da steht Johannes 3, Vers 16 drauf. So, weiß nicht, wer das gebastelt hat, wer das da hingestellt hat. Vielleicht war das auch nur im Weg hier. Normalerweise steht es hier vorne, ich weiß es nicht. Ich habe es da vorne um die Ecke gesehen. Johannes 3, Vers 16. Also, dass Gott Menschen liebt. Dass Gott seinen Sohn gibt, großzügig. Dass der Weg zu Gott frei geworden ist, frei gekämpft wurde, frei bezahlt wurde. Und dass man da rein buchen kann und dass man in die Ewigkeit schauen kann und wissen kann, dass wenn hier es zu Ende geht, man bei ihm ankommen kann. Und wir merken, dass diese Botschaft hat bis heute Kraft. Bis heute hat diese Botschaft Kraft. Und es ist wichtig, sich da zu ermutigen. Es ist wichtig, dass man weiß, das gilt für jeden Menschen. Jeder ist eingeladen. Und ein letzter Gedanke. Es gibt diese Geschichte von dieser Frau, die Jesus nur einmal berührt. Kennt ihr das? Kennt ihr die Geschichte? Diese Frau, die Jesus berührt. Diese Frau, die in Quarantäne lebt, 12 Jahre. Völlig allein, völlig isoliert. Und was Quarantäne ist, wissen wir. Völlig isoliert, ohne Familie. Alles, was sie anfasste, wurde unrein damals. Die durfte niemanden berühren. Und sie hat einen Gedanken. Der einzige, der mich retten kann, ist dieser Jesus. Und sie kämpft sich durch die Menge durch. Und dann berührt sie unten den Saum des Gewandes. Und alles wird anders. Ihr ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Eine Berührung. Und ich frage mich, wie lange braucht es, dass ein Mensch, ich sag mal, Christ wird, dass ein Mensch das versteht mit Jesus? Dass etwas passiert in seinem Leben? Vielleicht bist du dieser Mensch, der auf der Suche ist, und ich sage, eine Berührung reicht. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, ich bete schon so lange für die und die Person und nichts passiert. Und wir merken, wie unser Vertrauen echt unter Druck gerät. Und dann gibt es diese Geschichte. Ich freue mich über die Geschichte, aber mich nervt auch diese Geschichte ein bisschen. Weil ich denke, ey, eine Berührung. Wie lange dauert es, dass jemand Christ wird? Also jetzt mal nur mal so überlegt, jetzt hier ein Profi-Christ, der jetzt schon ein paar Jahre dabei ist. Wie lange braucht das? Reicht es, ein Gebet zu sprechen und sagen, okay, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du dann auf die Straße trittst und dann kommt ein LKW, plopp, wo bist du dann? Für mich, wenn ich auf der Straße mit Leuten ins Gespräch komme und es kommen Menschen auf der Straße, wollen die sagen, ich möchte als Christ leben. Das ist für mich eine Frage. Was muss ich erst in eine Gemeinde einbuchen? Okay, muss ich getauft sein? Muss ich spenden? Muss ich erst einen Glaubenskurs gemacht haben? Versteht, das sind so Fragen. Und dann ist da diese Frau und innerhalb von einer Sekunde, die Rettungskraft Gottes ist groß genug, dass es ein Moment sein kann, wo Menschen ein neues Leben geschenkt bekommen. Und Jesus sagt zu ihr, also erstmal sagt Jesus, er spürt etwas, etwas ist passiert. Petrus schnallt gar nichts. Er sagt, ey Mann, hier sind so viele Leute, Jeder berührt dich doch hier. Petrus hatte keinen geistlichen Check. So. Und Jesus dreht sich um, die Frau sagt, ey, ich war das. Und dann sagt er, meine Tochter. Das einzige Mal, dass Jesus zu einer Frau sagt, meine Tochter, meine Tochter. Willkommen in der Familie Gottes, heißt das. Eine neue Identität. Ein neues Leben. Gereinigt. Jetzt wieder reingenommen in die Gemeinschaft, in die Gemeinde hineingenommen. Alles, was die Unreine berührte, wurde unrein. Aber sie berührte den Reinen, Jesus, und er machte sie rein. Und dazu ist Gemeinde da. Das wollen wir, dass Menschen Familie bekommen, hineinkommen in die Familie Gottes, dass Menschen Reinheit erleben, Gesundheit erleben, dass Menschen gesund werden können. Nicht, weil wir so nett sind, wir schaffen das nicht, aber weil Jesus da und die Kraft Gottes sich in Gemeinde manifestiert. Und deswegen ist Gemeinde so wichtig. Versteht ihr das? Deswegen ist es so wichtig, dass wir nennen das ja eine Ausstrahlung haben, dass wir unser Licht leuchten lassen. Das kannst du an der Mülltonne machen, beim Rausstellen und wenn du deinen Nachbarn wieder triffst, mit Freundlichkeit, vielleicht auch mit einem Gruß, vielleicht auch mal mit einem Bibelteil oder jetzt zum Advent mit irgendeiner kleinen Message, keine Ahnung. Das kannst du machen, indem du deinen kranken Nachbar im Krankenhaus besuchst und sagst, ey, ich muss da an dich denken. Und du weißt ja, ich bete. Ich bete. Wir können mit kleinen Gesten und mit kleinen Worten, können wir diese Jesus-Geschichte, diese große Einladung an die Menschen ausdrücken. Und dann brauchen wir nicht viele sein in der Gemeinde. Aber wir können anfangen, das zu tun und dann erleben, wie Gott hinzutut. So viel mal meine Gedanken zu Bleib mir weg mit Gott und Kirche. Vielleicht sitzt du jetzt hier und hast noch Fragen. Carsten übernimmt das gleich wieder. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst dir im Moment, irgendwie will ich brauche ein Refreshing. Ich brauche, das hat mein Herz berührt. Das möchte ich wieder. Ich möchte da wieder zurück. Ich möchte das wieder anfangen. Und dann lass dir Vertrauen, Neuvertrauen schenken. Dass dieser Mann in der Bibel, der sagt, Herr, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Und deswegen wünsche ich dir, dass du wieder eine Person des Glaubens wirst. Und wir uns auf den Weg machen, Forthausen, in die anderen Hausens, Dabringhausen, wo auch immer du herkommst, oder Holland. Versteht ihr? Und dazu lade ich ein. Ich würde ein Gebet sprechen noch und dann übergebe ich an Carsten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du uns so lieb hast und wünschst, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen. Du siehst unseren Schmerz an manchen Stellen unseres Lebens. Du siehst unsere Fragen, du siehst die Enttäuschung. Du siehst auch, wo wir angefangen haben zu glauben, aber wo wir aufgehört haben, weil wir nicht weiter enttäuscht werden wollen. Aber wir wissen, dass du größer bist und wir wollen dir vertrauen, dass du gute Wege führst, auch wenn wir manches nicht verstehen. Wir wollen an dir festhalten, das wollen wir dir heute Abend nochmal neu sagen. Und vielleicht sagst du das einfach mit deinen eigenen Worten nochmal in deinem Herzen. Er hört dich, Sag ihm einfach, ich will festhalten an dir, Jesus. Und Herr, wir danken dir für das Konzept von Gemeinde und wir wollen dich bitten, Herr, dass du dieses Konzept immer wieder weiter belebst. Herr. Du bist der Herr der Gemeinde. Dir wollen wir nachfolgen, an diesem Ort hier auch und wollen dich bitten, dass du uns gebrauchst, Herr, dass das Licht hineinscheint in diese Region. Und das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.